Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen, mache das Ganze natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz, unserer Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Danke.
Ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Also wäre ja schlimm, wenn
wie immer.
Wenn auch nicht. Da habe ich schon gerade gedacht, schräges Intro, ne?
Ja.
Aber also, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema, weil wir sprechen über fehlende Psychotherapieplätze.
Genau.
Unter anderem. Und ich muss gestehen, dass ich das Gefühl habe, wir als SOVD hören uns da manchmal so ein bisschen an wie so eine Langspielplatte, die einen Sprung hat. Weil es ist sehr, sehr bekannt, dass es in Deutschland, vor allen Dingen aber auch in Niedersachsen, viel zu wenig Psychotherapieplätze gibt.
Ja.
Insbesondere auch für Kinder und Jugendliche.
Mhm.
Und wir sind da immer dran, wir sind in Gesprächen mit der Politik und es ist
Es tut sich nichts.
Ein Dornröschenschlaf. Mhm. Also es wird immer gesagt, wahnsinnig wichtig und so, aber tatsächlich viel bewegt hat sich in den Jahren, wo ich das auf der Agenda mit habe, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, oder habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt?
Nö.
Also, nö, passiert halt, also
passiert halt.
Alle sagen halt, oh ja, schwieriges Problem, jetzt gerade nach Corona, da ist es ja nochmal massiv viel schlimmer geworden, weil eben auch besonders Kinder und Jugendliche unter psychischen Problemen leiden. Ja, ist schon hart und es ist eigentlich eine Situation, die nicht hinnehmbar ist, aber
ja, und
da
häufig
wird nicht so richtig was getan.
Ja,
ne?
Und häufig wird auch gesagt, das ist eher so eine gefühlte Wirklichkeit. Eigentlich müsste die Versorgung recht gut sein.
Ach so,
wir haben
okay.
ja eigentlich ausreichend Therapieplätze. Letztendlich muss man sich aber mal angucken, wann das letzte Mal so eine Erhebung war. Und das ist halt auch
stimmt,
schon,
das hast du auch schon mal gesagt. Ne? Von wann ist die irgendwie? Das war doch ewig her.
Das ist 18 Jahre her, dass man tatsächlich mal
Entschuldigung, da muss ich jetzt wirklich lachen. Also wir sagen, es gibt genügend Therapieplätze, weil wir eine Erhebung haben oder eine Studie, eine Untersuchung, die 18 Jahre alt ist.
Genau.
Und na Mensch, das ist ja am Zahn der Zeit, würde ich sagen.
Super.
Ne?
Und wir haben ja zwischenzeitlich Corona gehabt. Und
ja.
Das wissen wir ja auch, dass da tatsächlich halt die Problematik einfach auch noch mal an Fahrt zugenommen hat und wir tatsächlich aktuell nicht nur bei den Erwachsenen, sondern halt auch gerade bei den Kindern und Jugendlichen einen sehr, sehr hohen Bedarf haben, der einfach auch nicht gedeckt werden kann. Und das ist eine ganz gefährliche Situation.
Mhm.
Und von daher ist es umso unverständlicher, dass so wenig oder gar nichts passiert.
Ja, definitiv.
Ja.
Und wir haben ja heute auch einen Gast eingeladen.
Ja. Mhm.
Die Dame kommt von einem Projekt, was wir sehr, sehr toll finden und was so eine kleine Alternative vielleicht bietet, wenn jemand sehr verzweifelt ist und auf einen Therapieplatz wartet. Aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten, sondern wir sprechen heute über einen Fall, den du aus unserer Beratung mitgebracht hast, wo man sagen muss, das ist nicht einfach nur ärgerlich, dass da ein Therapieplatz gefehlt hat, sondern das kann tatsächlich auch dramatische Folgen haben.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann schieß doch mal bitte los.
Also Herr Braune, 42 Jahre alt, kam in die Beratung, hatte in den letzten Jahren auch immer wieder depressive Phasen gehabt, war deswegen auch immer mal wieder auch in psychotherapeutischer Behandlung.
Also das heißt, er hatte eigentlich einen festen Psychotherapeuten früher?
Ja, früher, genau. Also das letzte Mal war er vor 5 Jahren in psychotherapeutischer Behandlung und sein Zustand hatte sich aber tatsächlich in den gerade im letzten Jahr dramatisch verschlimmert. Problem war, dass er unter Schlafstörungen, aber auch großen Ängsten litt.
Ja.
Sein Arzt hatte ihn dann auch schon mehrere Wochen immer wieder auch krank geschrieben, weil er dann morgens einfach gar nicht aus dem Haus kam. Das heißt, er war nicht in
also
der Lage,
also er hatte Angst vor anderen Menschen? Oder
er hatte Angst, das Haus zu verlassen, hatte Angst, zur Arbeit zu gehen. Er ist einfach im Grunde tatsächlich nicht in der Lage gewesen, das Haus zu verlassen.
Mhm.
Und deswegen hatte sein Arzt ihn dann über mehrere Wochen, sein Hausarzt, auch immer wieder krankgeschrieben. Und der Zustand verschlimmerte sich dann so weit, dass er einen Zusammenbruch hatte, stationär auch aufgenommen werden
also
musste.
Also richtig schlimm schon, ne?
Genau. Und in der Klinik wurde dann festgestellt, dass er an einer rezidivierenden depressiven Störung leidet.
Was ist das, rezidivierend?
Das ist
wiederkehrend,
genau.
Ach so, okay.
Genau.
Ja.
Mit einer mittelgradigen Episode, also schon auch im etwas schlimmeren Bereich, mit einer Angststörung. Okay. Und man hat ihm dann einen Termin in einer psychotherapeutischen Sprechstunde vermittelt. Mhm. Das ist aber noch kein Therapieplatz. Das ist eigentlich im Grunde tatsächlich nur eine Sprechstunde.
Und das gehört zum Krankenhaus
dann? Das gehörte dort
so,
im Grunde
okay.
halt, war, ja. war angegliedert. Dort hatte man ihm auch eine sogenannte Dringlichkeitsbescheinigung ausgestellt. Das heißt, man hatte die Diagnose festgestellt und man hat ihm auch eine Behandlung empfohlen, das heißt eine psychotherapeutische Behandlung, und hatte dort in diese Dringlichkeitsbescheinigung auch nochmal mit aufgenommen, dass die Therapie dringend notwendig und auch unaufschiebbar sei.
Also das heißt, keine 2 Monate Zeit.
Genau, also wirklich halt, wenn möglich, sofort, weil man auch gesagt hat, sonst würde sich sein Gesundheitszustand tatsächlich halt auch innerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlimmern.
Okay. Mhm.
Genau, und er hat dann versucht, kassenärztlich zugelassenen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin zu bekommen, also dort einen Platz zu bekommen, hatte damit aber kein Glück.
Also das heißt, er hat angefangen, nehme ich mal an, rumzutelefonieren.
Genau, also
mit
er hatte
irgendwelchen Listen, die du ja natürlich auch bei der Psychotherapeutenkammer bekommst.
Genau, also entweder kriegst du die Listen bei der Krankenkasse, ne, du kannst halt auch diese Hotline anrufen, 116 117.
Ah, okay.
Ne, da kann man, genau, das geht auch über die kassenärztliche Vereinigung, kann man halt auch nachhaken, ob es einen Behandlungsplatz irgendwie gibt, ob man Therapeuten halt in der näheren Umgebung hat. Und das hat er auch alles gemacht. Er hat also verschiedene Therapeuten, Psychotherapeuten halt in seinem näheren Umfeld und sogar in der Nähe seiner Arbeit kontaktiert und hatte kein Glück. Das heißt, alle haben gesagt, wir haben momentan keinen Platz.
Und es besteht ja keine Verpflichtung, jemanden aufzunehmen. Ne?
Naja, wenn die keine Zeit haben, im Grunde halt ihn nicht behandeln können, dann bringt das halt auch nichts. Ne?
Ja.
Und daraufhin war er dann so verzweifelt, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt andere Wege finden. Und er hat sich dann einen privaten Therapeuten gesucht. Das heißt, der ist nicht kassenärztlich zugelassen, sondern ist im Grunde eigentlich nur auf privater Basis tätig.
Aber der ist jetzt nicht schlechter oder anders qualifiziert. Nee,
nein,
frage ich nur nochmal.
Genau.
Also das ist so ein bisschen wie auch jeder andere Facharzt entscheiden kann, nur für Privatpatienten da zu sein.
Genau, also man muss immer ein bisschen darauf achten, dass der auch die sogenannte Fachkunde in einem Richtlinienverfahren, so nennt man das,
Was ist das? Okay,
genau,
erzähl mal, was ist das?
Nee, dass er einfach im Grunde tatsächlich halt auch in der Lage ist, diese psychotherapeutische Behandlung zu übernehmen.
Okay, also dass er qualifiziert ist.
Qualifiziert ist, auch wenn er jetzt keine kassenärztliche Zulassung hat.
Okay, woran erkenne ich das irgendwie?
Das kann man nachhaken.
Okay.
Genau. Und dieser private Therapeut hatte dann gesagt, ja, also er könnte in spätestens 2 Wochen bei ihm auch diese Therapie nicht nur beginnen, sondern auch weiterhin durchführen. Das ist ja auch nochmal wichtig, dass er also tatsächlich halt auch dementsprechend genug Zeit und Kapazitäten hatte, um ihn da halt auch weiter zu behandeln. Das war also jetzt keine Akuttherapie oder so, sondern es war dann tatsächlich eine ambulante psychotherapeutische Behandlung.
Also
einen längeren Zeitraum.
Therapie, ne?
Genau,
okay.
Genau. Und dann hat er einen Antrag gestellt bei seiner Krankenkasse auf Kostenübernahme für diese außervertragliche Psychotherapie.
Also da weiß ich doch schon sofort, was dabei rausgekommen ist. Okay, ja.
Ja, genau. Und die haben abgelehnt. Also das ging auch relativ schnell. Er hat den Antrag gestellt und nach 2 Tagen hatte er dann auch schon die Ablehnung auf dem Tisch.
Ui.
Und da wurde im Grunde halt ihm mitgeteilt, dass diese außervertragliche, also diese nicht vertragliche Psychotherapie ja nur in Ausnahmefällen übernommen werden könne. Und das sei bei ihm aber jetzt nicht der Fall.
Aber er hat doch versucht, auf Teufel komm raus, irgendwen zu finden.
Genau.
Und ich sag mal so, natürlich ist es immer gut, wenn zwischen Arzt und Patientin oder Patient die Chemie stimmt. Aber ich finde, gerade bei einer Psychotherapie muss das ja auch nochmal passen. Also es ist ja nicht nur so, dass man einfach sich irgendwen suchen kann, sondern es muss ja auch irgendwie funktionieren, ne?
Genau, es kann ja auch passieren, ich suche im Grunde, ich kriege einen Platz und stelle nach 2 oder 3 Sitzungen fest, dass das funktioniert einfach nicht, weil das Zwischenmenschliche halt nicht funktioniert.
Und ist
das
auch gar nicht
vollkommen
schlimm.
Vollkommen in Ordnung, das ist überhaupt gar kein Problem.
Aber dann nochmal jemand anders zu finden, ist ja eigentlich sowieso ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst ja froh sein, wenn du schon den ersten gefunden hast, ne?
Genau. Genau.
Okay, und die haben aber gesagt, eigentlich müsste ist die Versorgung so gut, dass er einen Platz finden müsste, oder was war die Begründung?
Genau, also man hatte ihm dann gesagt, dass laut der Kassenärztlichen Vereinigung in seiner Region, der kam aus dem Kreis Helmstedt, ausreichend kassenärztlich zugelassene Psychotherapeuten vorhanden seien. Und man hat ihm sogar einige namentlich benannt.
Entschuldigung, ist das auch eine Untersuchung von vor 18 Jahren, wie viel Therapeuten es da gibt
das
im
ist
Landkreis?
Das ist dann eine aktuellere, genau. Also ja. Man hat ja dann die Adressen und die Adressenliste. Und dann hat man ihm sogar einige namentlich benannt, bei denen er doch jederzeit einen Termin vereinbaren könne.
Ah ja, und hat er sich gedacht, oh wie schön, bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, lass mich raten, er hat bei denen bestimmt auch schon angerufen,
genau,
oder?
Genau, das waren tatsächlich auch die Namen, die man ihm schon mal genannt hatte, also die er selber im Grunde auch durchtelefoniert hatte,
ja.
Und die ihm dann gesagt hatten, nee, wir haben halt momentan tatsächlich gar keinen Platz frei. Also er hatte insgesamt, glaube ich, 10 Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten antelefoniert, 8 haben ihm dann gesagt, nee, also momentan keine Möglichkeit, vielleicht in 3 oder 4 Monaten. Und 2 haben zum Beispiel gar nicht geantwortet. Das heißt, sie haben gar nicht zurückgerufen.
Also, ne, es ist ja auch nicht immer so leicht, Psychotherapeuten, wenn die in Sitzungen sind oder so. Man erreicht die ja bestimmt zu bestimmten Zeiten dann auch nur, dann ist da besetzt, dann geht da niemand ran. Manchmal kann man aufs Band sprechen, aber ich habe auch schon gehört, dass du zum Beispiel nicht mal aufs Band sprechen kannst, sondern kannst es halt nur zu den Sprechzeiten versuchen mit ungefähr 20.000 anderen Leuten.
Ja.
Also von daher ist das ja auch gar nicht so einfach, aber ich finde das ja spannend, dass die Krankenkasse gesagt hat, also da mehr wusste offensichtlich über frei verfügbare Termine als Herr Braune, ne?
Genau, genau. Also das ist ja sowieso so eine Schwierigkeit halt überhaupt, erstmal jemanden ans Telefon zu kriegen.
Ja.
Die haben dann meistens so eine Sprechzeit von einer Stunde irgendwie, vielleicht 2-3 Mal die Woche, weil die sind natürlich dann halt auch in
Also jedenfalls, wenn es
eine
kleinere Praxis ist,
wenn
es was Größeres ist, ist ja klar.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich häufig ein Problem. Und das Problem, das ist ja auch ganz klar, man befindet sich ja in einer psychisch sehr extremen Situation.
Ja, ja.
Ne? Also das ist einfach so. Und sich dann im Grunde halt tagelang, wochenlang halt ans Telefon hängen zu müssen, um da halt jemanden zu erreichen,
schaffen
ist
ja
natürlich
auch
total
gar nicht,
belastend,
ne?
Weil viele schaffen das gar nicht und sagen, ich habe überhaupt gar keine Kraft, Energie und Kapazitäten mehr für mich, ne? Weil ich muss mich halt um alles selber kümmern.
Ja. Ne? Naja, und wenn jemand so wie Herr Braune auch noch Angstzustände hat und so, macht es das Ganze auch nicht leichter, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Also ganz schwierige Geschichte im Grunde halt. Von daher, ja, war halt nicht so schön. Eigentlich hat er alles gemacht, was im Grunde notwendig ist, um eigentlich eine Kostenübernahme für diese außervertragliche therapeutische Behandlung zu bekommen.
Ja, wollte ich dich nämlich irgendwie fragen, ne, weil du sagtest, in Ausnahmefällen ist das möglich, aber die Ausnahmefälle treffen auf Herrn Braune nicht zu.
Genau.
Und du sagst, er doch eigentlich aber schon.
Genau, also er hatte diese psychotherapeutische Sprechstunde hatte er aufgesucht, er hatte diese Dringlichkeitsbescheinigung, er hat protokolliert, dass er diese Psychotherapeuten angerufen hat, wann er sie angerufen hat, wer sich da gemeldet hat, wer zurückgerufen hat, wer nicht.
Das ist aber schon sehr, sehr umfassend, ne?
Ja, das sollte man auch machen. Also das ist immer so der Tipp halt, wenn man tatsächlich diese außervertragliche psychotherapeutische Behandlung beantragen möchte bei der Krankenkasse, sollte man das schon sehr akribisch halt auch nachweisen.
Wenn es einem möglich ist, ne?
Genau, wenn es einem möglich ist.
Ja.
Dann hatte er auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung das nochmal versucht, hatte da im Grunde halt probiert, einen Behandlungsplatz zu bekommen und hat dann letztendlich die Privatpraxis halt gefunden, wie gesagt, mit dieser Fachkunde in einem Richtlinienverfahren. Das heißt, grundsätzlich hätte dieser Psychotherapeut halt auch tatsächlich die Behandlung ja übernehmen können laut Krankenkasse. Und hat dann den Antrag halt auf diese außervertragliche Psychotherapie gestellt. Also alles das, was man so grundsätzlich.
Also du hättest jetzt keinen Fehler gefunden im System. Wenn du den Antrag gestellt hättest, hättest du das wahrscheinlich ähnlich.
Perfekt.
Ja.
Perfekt gemacht, genau.
Also den Antrag hat er noch selber gestellt, aber dann kam die Ablehnung und dann ist er wahrscheinlich bei uns aufgetaucht.
Genau.
Ja.
Genau.
Und verzweifelt nehme ich mal an, weil.
Ja, weil die Zeit rannte ihm dann natürlich davon. Ne? So,
ja.
Er hat halt gesagt, er muss jetzt. Sein Hausarzt hat auch gesagt, also das Problem ist jetzt, und das hatte man ihm in dieser psychotherapeutischen Sprechstunde auch schon gesagt, dass tatsächlich die psychotherapeutische Behandlung dringend notwendig sei, um tatsächlich auch die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen.
Ja.
Und grundsätzlich tatsächlich auch einer psychischen Dekompensation halt entgegenzuwirken. So.
Was ist eine psychische Dekompensation?
Naja, dass es halt sich verschlimmert und dass dann halt irgendwann, so wie es ihm ja auch schon mal passiert ist, tatsächlich dann ja auch zusammengebrochen ist.
Und er dann
gar nichts mehr ging und sich der Zustand einfach so verschlimmert hat. Und das haben wir dann im Widerspruchsverfahren auch alles so nochmal akribisch halt auch erläutert, haben nochmal.
Also eigentlich nochmal das, was er schon hatte, nur nochmal ein bisschen ausführlicher.
Genau.
Und
haben die einzelnen Schritte nochmal dargelegt.
Ja.
Haben
Ach, wie mühselig.
Es ist sehr mühselig gewesen, genau. Haben dann nochmal die Kontaktliste mit dem Psychotherapeuten halt eingereicht und haben gesagt, eigentlich ist hier tatsächlich es so, dass der Anspruch halt besteht.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja.
abschicken und hoffen, ne? So, abschicken und dann hat er ja, denke ich mal, irgendwas gehört.
Genau.
Wie lange hat denn das gedauert? Ging das wenigstens relativ schnell?
Ja, da hatten wir wirklich Glück, weil das Gute an der ganzen Sache war, dass der Antrag relativ schnell, wie gesagt, nach 2 Tagen ja schon abgelehnt war. Und er dann halt auch einen Tag später bei uns schon in der Beratung war, okay, und wir dann den Widerspruch auch sofort begründet hatten. Weil letztendlich, wie gesagt, wir mussten auch nicht mehr viel zusammensuchen. Er hatte ja alles schon hervorragend auch protokolliert. Und deswegen ging das alles ganz, ganz fix. Und wir haben da tatsächlich halt nach 2,5 Monaten dann auch.
Ja. Entschuldige, dass ich lachen muss, wenn du sagst, ach, wie schnell das ging. Nee, das war wirklich richtig super. Und dann kommst du mit so 2,5 Monaten. Ich finde das, ich weiß, dass das für Widersprüche in unseren Bereichen oder im Sozialrecht insgesamt tatsächlich also doch schon nicht so langsam ist. Aber ich finde das völlig absurd, dass jemand halt, der so psychisch in Not ist. Ja. Und dringend eine Beratung, Therapie braucht, dass man da dann sagen muss, na, ging ja schön schnell. Irgendwie hat nur 2,5 Monate gedauert, ne?
Genau, genau.
Oh, war ja.
War allerdings dann auch, es war jetzt die sinnigere und tatsächlich schnellere Variante und die sicherere Variante. Er hätte auch noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, sofort die Therapie in Anspruch nehmen. So, das heißt, er hätte gleich
die privat bezahlte,
genau. Erstmal selber bezahlen und dann hätte er eine Kostenerstattung von der Krankenkasse beantragen können.
Weil das finde ich auch nochmal als wichtigen Hinweis insgesamt zu dem Thema, wenn jemand in so einer Situation ist, also wenn es irgendwie geht, nicht so lange eine private Therapie machen und sich die Kosten hinterher wiederholen, sondern tatsächlich so schnell wie möglich gleich am Anfang die Kostenübernahme beantragen.
Genau. Allerdings ist da immer ein Haken dabei, weil es kann natürlich dann sein, dass die Krankenkasse sagt, naja, also wir haben jetzt geprüft und die Voraussetzungen lagen gar nicht vor. Das heißt, ich muss nachweisen, dass es eine unaufschiebbare Leistung ist und die nicht rechtzeitig erbracht werden kann, weil ein zugelassener Leistungserbringer, also jetzt hier die kassenärztlich zugelassenen Psychotherapeuten halt nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich immer so eine kleine Gefahr. Also es könnte gegebenenfalls sein, wenn ich Pech habe, dass ich dann doch auf den Kosten sitzen bleibe.
Wenn ich schon eine längere Therapie anfange, ne?
Ja.
Deswegen, wenn es geht, noch nicht zu viel
und
vorschießen.
Und deswegen war das jetzt die sichere
Alternative
tatsächlich halt. Und von daher, ist das dann doch ganz gut noch ausgegangen. Aber es war...
Also das heißt, weil ich glaube, das hattest du noch gar nicht gesagt. Also das heißt, die Krankenkasse hat
die Kosten.
Ich glaube, das hast du, den Erfolg hast du bislang verschwiegen.
Ich glaube nicht. Ja, ich habe nur gesagt, dass es 2,5 Monate gedauert
hat. Also stimmt. Vielleicht hast du es auch gesagt und ich habe es in meiner Begeisterung überhört. Ich weiß es nicht. Okay, aber um nur mal festzustellen, dem Widerspruch wurde stattgegeben.
Genau.
Er durfte seine privat bezahlte Therapie angehen. Die Krankenkasse hat die Kosten übernommen,
genau.
Sehr gut.
Aber der Fall zeigt halt wirklich exemplarisch, wie schwierig das halt einfach ist, ne? Also, und das ist ja kein Einzelfall. Also wir haben das in der Beratung eigentlich fast jeden Tag, dass wir bei uns Mitglieder sitzen haben, die total verzweifelt sind und sagen, ich finde halt einfach keinen Therapieplatz. Oder die einfach auch für sich selber sagen, ach naja, ich krieg das schon jetzt noch irgendwie gebacken. Und sagen, ja, ich weiß ja nicht und das ist auch alles so aufwendig. Lohnt sich das denn überhaupt? Und damit ist natürlich demjenigen halt auch nicht geholfen.
Ja, ja.
Und von daher sieht man hier, wie problematisch das halt einfach sein kann und dass das auch wirklich schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann.
Naja, klar. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal annimmt, die Krankenkasse hätte die Kosten nicht übernommen und Herr Braune hätte nicht die Möglichkeit gehabt, sowas privat zu bezahlen.
Mhm, genau, genau. Also die bleiben ja dann einfach im Regen stehen gelassen.
Also und so eine Stunde oder so eine Einheit, ich weiß nicht, wie man das nennt, bei einem privaten Psychotherapeuten, kostet ja auch nicht nur 2,50 Euro.
Genau. Genau.
Ne, also da muss man ja schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und das kann sich auch nicht jeder leisten.
Nein. Und wie gesagt, ist kein Einzelfall und das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, dass man eigentlich auch, und das sieht man, hört man ja in den Medien auch immer wieder, also es ist ja jetzt im Grunde auch nichts, was ein Geheimnis jetzt wäre oder so, sondern das ist ja wirklich schon halt ein hochproblematisches, eine hochproblematische Geschichte. Und dass man das einfach so weiter verschleppt und dass man da einfach nichts macht, ist wirklich brisant. Ja.
Aber wer müsste da tätig werden? Die Politik, die Landesregierung, die Bundespolitik, wer ist denn da irgendwie in charge?
Genau, also man müsste jetzt erstmal gucken, jetzt gerade auch für Niedersachsen müsste man halt schauen, wie sieht das überhaupt aus? Die Kassenärztliche Vereinigung lässt ja dann in den einzelnen Regionen dann halt auch Psychotherapeuten zu, also guckt halt, wie hoch ist der Bedarf.
Ja.
Und da müsste im Grunde halt tatsächlich erstmal festgestellt werden, wie hoch ist der tatsächliche Bedarf.
Weil das, was wir kennen, das sind die 18 genau. Jahre, die du vorhin
das
angesprochen hast.
Das ist halt ewig lange her und das müsste erstmal erhoben werden. Und dann muss man auch darauf achten, dass man, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt mit den Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, dass man auch da gucken muss, wie ist denn überhaupt jetzt momentan tatsächlich das Versorgungsdefizit.
Ja.
Weil das sah einfach vor 18 Jahren noch ganz anders aus. Und man muss sagen, Gott sei Dank ist ja auch gerade dieses Problem der psychischen Einschränkungen, der psychischen Gesundheit doch mehr in den Mittelpunkt jetzt gerückt. Also man muss ganz klar sagen, so vor 18 Jahren wurde das manchmal auch noch belächelt. Das ist so ein bisschen halt, naja, in Amerika geht ja jeder halt irgendwie zum Seelendoktor.
Aber ich brauche das nicht.
Aber wir brauchen es ja eigentlich nicht. Und mittlerweile hat sich dabei auch vieles gewandelt, dass man sagt, also die nicht nur die physische Gesundheit ist halt wichtig, sondern auch tatsächlich die Psyche macht unheimlich viel aus. Und das ist auch eigentlich im Grunde kein Problem mehr zu sagen, ich habe halt einfach da auch jemanden, der mich da halt auch behandelt, weil ich da einfach auch Probleme vielleicht habe in dem Bereich.
Ja.
Ne? Also das offen zuzugeben und zu sagen, ja, da gibt's Probleme. Das hat einfach zugenommen und von daher ist hier ein absolutes Versorgungsdefizit vorhanden.
Okay, dann würde ich gerne in dem Zusammenhang gleich mal zu unserer Zahl kommen, weil die knüpft da so ein bisschen
gerne.
An.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Dann erinnere dich, wo wir gerade thematisch waren.
Ja.
Und ich gebe dir die 40.
Prozent.
Ja. Also, das ist ja wie sagst du sonst immer Euro, Prozent, normale Zahl. Nee, es ist tatsächlich Prozent, kannst du dir vorstellen? Und ich kann dir schon mal gleich sagen, es ist eine Zahl des Schreckens, was es mit den 40% auf sich hat.
Bekommen keine Psychotherapie?
Das war ja wohl offensichtlich viel zu einfach heute für dich. Tatsächlich, also nach Zahlen der Bundespsychotherapeutenkammer, die allerdings auch schon von 2019 sind, aber im Gegensatz zu einer Erhebung von vor 18 Jahren, offensichtlich ja dann doch schon noch ein Stückchen aktueller, mussten 40% der Menschen, die Bedarf hatten, 3 bis 9 Monate auf eine Behandlung warten. Und ich finde das echt enorm.
Das ist echt enorm.
Also 3 Monate finde ich schon lang und da ist ja aber unser Herr Brauner auch schon irgendwie gewesen, würde ich sagen, durch diesen Widerspruchsgeschichte und so. Aber 9 Monate, das ist ja also wirklich völlig.
Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen bei jemandem, der halt wirklich so in der Situation sich halt befindet und total verzweifelt ist. Also
Also das Problem ist, ne, bei vielen Fachärzten gibt es ja ähnliche Wartezeiten.
Ja.
Ich finde Psychotherapeuten da aber nochmal ein bisschen was anderes, muss ich gestehen. Und vor allen Dingen bei Psychotherapeuten scheint es ja irgendwie fast schon die Regel zu sein, dass da lange gewartet werden muss und nicht die Ausnahme. Genau. Also und vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, ne, hattest du ja auch schon gesagt, durch Corona ist vieles schlimmer geworden insgesamt. Auch und vor allen Dingen bei Kinder und Jugendlichen. Und uns ist klar, da muss was anders werden. Und dafür setzen wir uns als SOVD natürlich auch sehr verstärkt ein. Aber es gibt tatsächlich auch Projekte, die sich dem Thema so ein bisschen widmen und versuchen, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen, Betroffene zu unterstützen und da eine ganz wertvolle Hilfe sind. Und von einem solchen Projekt haben wir uns heute einen Gast eingeladen.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Tina Lindemann von OBEON. Jetzt muss ich einmal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, um zu sagen, wofür OBEON steht, nämlich für Orientierungshilfe und Beratung online in seelischen Belastungssituationen. Hallo Frau Lindemann, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo.
Frau Lindemann, schön, dass Sie da sind. Sie sind uns heute per Zoom zugeschaltet, stehen uns für Fragen rund um das, um Ihr Beratungsangebot auch zur Verfügung. Und ich muss gestehen, ausgesprochen ist der Name Ihres Angebots ein ganz klein bisschen kompliziert. Deswegen würde ich gerne bei OBEON, bei der Abkürzung bleiben. Sagen Sie doch mal ganz kurz, wir haben ja schon Frau Lorenz und ich haben schon in unserem Part über das Thema Psychotherapieplätze und die knappe Versorgung gesprochen. Warum wurde denn OBEON überhaupt gegründet und warum muss es sie überhaupt geben?
Ja, danke für die Einladung nochmal. Und OBEON ist gegründet worden oder angedacht worden natürlich in der Corona-Pandemie-Zeit.
Ah, okay,
Weiler wurde, ne? Da sind die ersten Ideen gewachsen. Und weil wir gemerkt haben, dass, oder meine Vorgänger, die das mit angedacht haben und entwickelt haben, ist uns aufgefallen, dass die Menschen immer digitaler sind und dass viele gar nicht wissen, welche Angebote es und Unterstützungsmöglichkeiten es in der psychosozialen Versorgung, großes Wort, gibt. Das weiß eigentlich keiner, der nicht schon mal irgendwie ins Krankenhaus gekommen ist und weitergeleitet worden ist. Und somit war die Idee da, digital affinen Menschen, die das Versorgungssystem nicht kennen, eine Möglichkeit zu geben, uns im Netz zu finden und einfach zu erzählen, komm nicht mehr aus der Haustür raus, ich habe Angst, oder ich habe eine Tochter, die liegt auf dem Sofa mit 14 oder 18 Jahren und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, wo kann ich denn hingehen? Mhm. Ja, kein Mensch weiß, wo er hingehen soll, wenn er das System nicht kennt und weiß auch nicht, welche Möglichkeiten es gibt.
Also das heißt, das ist dann eher so eine Lotsenfunktion quasi?
Genau, wir sind eine Orientierungshilfe, das ist einer der Buchstaben da. Genau, wir sind eine Orientierungshilfe, eine Erstberatung, so war der Ansatz und sind natürlich auch gerne für 3, 4 Mails und manchmal machen wir eine Videokonferenz auch mehrmals. Also es ist nicht nach einem Kontakt zu Ende, sondern wir versuchen mit den Menschen eine Lösung zu finden, die ihr Alltag und ihre Gesundheit vielleicht stärken oder besser machen. Das heißt noch nicht mal, dass jemand irgendwie in die Versorgung oder irgendeine Unterstützung kommen muss. Manchmal ist es auch die Idee, haben Sie nicht eine Freundin, die mit Ihnen mal mehrmals die Woche spazieren gehen kann, Sie aus Ihrem Alltag rausholen kann, oder der Kirchenchor, der eingeschlafen ist, oder also Tagesstruktur zu finden und Kontaktmöglichkeiten. Es muss nicht zwangsläufig ins betreute Wohnen oder in die Therapie oder in den Zuverdienst oder was wir alles irgendwie haben, ja. Soziotherapie, muss es nicht sein, sondern es geht wirklich darum zu gucken, was sind so erste Dinge, die vielleicht Entlastung geben. Okay. Und manchmal reicht das auch schon aus. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das war uns auch wichtig, wenn jemand, und dann höre ich auch schon auf, dann können Sie
mal
fragen.
Nein, alles gut.
Und dann war die Idee, okay, wenn jetzt jemand sagt, das ist ja deutschlandweit, wenn jetzt jemand sagt, ja, es ist ja alles anonym, wenn jemand sagt, aber ich bin jetzt hier in Hannover und haben Sie nicht irgendwie was, wo ich dann doch hier mal hingehen kann? Ja, dann haben wir Mitglieder oder wir sagen immer, bei uns heißt das blaue Seiten, ein riesen Kontaktbuch, was wir ansammeln, immer weiter ergänzen, wo wir Ansprechpartner vor Ort auch anbieten können.
Ah, okay.
Und das ist, glaube ich, das Coole eigentlich von OBEUM, vom Dachverband, weil wir von der digitalen Welt in die konkrete Nachbarschaft überbegleiten können, wenn das gewollt ist.
Okay. Das heißt also, Sie bieten da wirklich ein vielfältiges Angebot, haben Sie eigentlich so. Ich habe mal auch auf Ihrer Seite so ein bisschen geguckt. Das heißt also, sehr niedrigschwellig halt auch angesetzt. Erstmal, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, ich habe da momentan so ein paar Probleme. Ich muss erstmal irgendwie für mich selber klären, an wen kann ich mich wenden? Muss ich mich überhaupt an jemanden wenden? Können Sie das vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen nochmal darstellen, welche Beratungsleistungen das jetzt halt grundsätzlich sind? Also, kann ich Sie telefonisch kontaktieren? Sie hatten auch jetzt eben was schon von Videochat gesagt. Wie läuft das so ab?
Ja, gerne. Also, wir haben 3 Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann. Man kann uns eine Mail schreiben. Das heißt, man kann eine allgemeine Mail schreiben. Das heißt, auf diese Mail haben die 35 Beratenden, die wir im Angebot haben, die auch Angehörige sind und Betroffene sind und Fachleute sind.
Ah, okay.
Die können darauf zugreifen. Und das heißt, wenn man eine allgemeine, offene Mail schreibt, dann kriegt man ziemlich schnell, also mindestens in 72 Stunden, eine Antwort. Wenn man sagt, ich gucke mir jetzt erstmal die Leute an und ich will jetzt jemand mit Erfahrung im Hintergrund haben, ich würde mich gerne mal beraten lassen und nicht immer von irgendeinem Fachidioten, der das nur aus Büchern kennt, dann kann er gucken, okay, in der Rubrik Peers, erfahrene Experten, Betroffene, sucht er sich jemanden aus. Manche sind mit Foto, manche ohne Fotos. Manche haben einen Text dazu geschrieben. Und wenn jemand den Menschen gefunden hat, mit dem er kommunizieren möchte, kann er den direkt anschreiben.
Ah, okay.
Das heißt aber, da sind die 72 Stunden manchmal nicht gewährleistet, weil die Beratenden ihre Termine selber in den Kalender eingeben. Das heißt, der Beratende greift dann auf die E-Mail erst zu, wenn er wieder in der Arbeitszeit ist. So, das beschreiben wir aber auch alles ganz gut. Genau, das sind die E-Mails. Dann gibt es die Möglichkeit, mit einem Termin zu buchen. Und da kann man wählen zwischen Chatten und Videochat. Das ist so praktisch, Videochat ist wie Zoom oder wir haben das Tool Jitsi, weil das datenschutzmäßig am besten ist, weil der Server in Deutschland steht und wir haben so einen großen Schwerpunkt auf Datensicherheit gelegt. Genau. Und dann bucht man sich einen Termin an. Auch da kann man entweder sagen, ich nehme den nächsten, der im Angebot ist, im Kalender, oder man wählt eine Person aus und macht mit der direkt einen Termin. Und dann kann man chatten, wie bei WhatsApp ist das, kurze Reklame hier. Genau, also eigentlich, was so jeder kennt, oder halt ein Videotreffen. So, das ist immer 45 Minuten lang. Das haben wir so gemacht, damit, ich glaube, die wissenschaftliche Erfahrung heißt immer 45 Minuten und alles, was länger ist, ist eigentlich nicht mehr so produktiv. Damit machen wir auch gute Erfahrungen und wenn du wolltest, kann man dann auch gerne nochmal einen zweiten Termin machen oder eine E-Mail schreiben oder irgendwas weiter in Kontakt bleiben.
Ja,
Genau.
ich muss gestehen, ich habe mich natürlich auch auf Ihrer Seite so ein bisschen getummelt und habe gedacht, ich falle fast vom Glauben ab, weil ich habe tatsächlich einmal Ihren Kalender aufgemacht und habe gesehen, also habe auch, also mir zumindest die Funktionen angeguckt, die Sie gerade beschrieben haben. Und ich hätte quasi, ich glaube, das war morgens um 9 oder um 10, ich hätte quasi am gleichen Tag um 12 mit einer Ihrer Kolleginnen irgendwie Kontakt aufnehmen können. Offensichtlich dann, ne, wahrscheinlich per Video oder Videoberatung oder irgendwie sowas nehme ich mal an. Und das fand ich doch tatsächlich total super, weil da wüsste ich gerne noch mal von Ihnen. Sie hatten das im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet. Also in unserem Fall ging es ja auch darum, dass Menschen verzweifelt auf einen Psychotherapieplatz warten. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem in Niedersachsen, in Deutschland insgesamt und durch die Corona-Krise jetzt auch nicht gerade besser geworden. Jetzt sagen Sie ja, na, eigentlich sind Sie eher so, haben Sie so eine Lotsenfunktion und haben aber auch tatsächlich schon, ne, beraten auch in kleinen Dingen oder auch in etwas größeren Dingen. Wie ist das denn, wenn ich tatsächlich weiß, ich müsste eine Psychotherapie machen, weil ich vielleicht schon eine erste Diagnose habe oder ich habe eine Vermutung? Ich finde aber irgendwie auf Teufel komm raus keinen Platz oder aber ich habe was und das ist irgendwie so in 3 Monaten. Ist es möglich, da bei Ihnen oder mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und da tatsächlich schon mal irgendwie so die ersten Weichen zu stellen?
Ja, das Problem, das kommt bei uns an mit den Therapieplätzen und der Suche und den hilflosen Menschen, die wirklich nicht weiter wissen. Also es ist so, dass in unserer, also wir haben mal 35 Berater oder 37 sind es insgesamt gerade und wir wollen immer ein zeitnahes Angebot machen. Und es ist wirklich so, es kommen Menschen zu uns eigenständig, die sagen, ich suche eigentlich einen Therapieplatz, ich kriege nichts, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe jetzt einfach mal bei Ihnen was versucht. So. Und dann gehen wir natürlich darauf ein. Ja, natürlich, entweder gucken wir, versuchen da Stabilität durch Gespräche in der kurzen Zeit zu bieten oder zu gucken, was kann der andere, der Mensch sich selber vielleicht noch stricken. Also mit anderen Konstellationen, mit uns zusammen zu überlegen, wie kann man diese Zeit überbrücken. Dann ist es total verrückt. Dann kriegen wir Menschen geschickt. Da freuen wir uns drüber, weil wir denken, die finden uns dann ganz gut. Wir kriegen Menschen geschickt von den sozialpsychiatrischen Diensten, die ganz bewusst sagen, Therapieplatz brauchen Sie. Wir haben nicht. Sie müssen warten. Versuchen Sie mal in der Zwischenzeit, gehen Sie mal zu Obeon. Also wir kriegen die Menschen auch geschickt. Es ist so, dass die Beratenden, die bei uns arbeiten, die arbeiten alle schon in der psychosozialen Landschaft, sei es stationär, ambulant, Klinik oder was auch Soziotherapie in allen Bereichen, schon mindestens über 5 bis 10 Jahre. Das sind wirklich gut ausgebildete psychiatrische und psychosoziale Fachleute und oder entweder die schon jahrelang Angehörigenbegleitung gemacht haben und Angehörige sind oder die eine Ex-In-Ausbildung mal haben für Betroffene. Also bei uns, das sind wirklich Fachleute und die können damit inhaltlich umgehen, auch wenn es das Ziel unseres Angebotes ist. Wir haben uns auch in den Qualitätsstandards dazu entschlossen, nicht nur Berater in Anführungszeichen oder Coaches zu nehmen, sondern wirklich Fachkräfte oder erfahrene Experten im Peer-Bereich, Angehörige, Betroffene, um wirklich die Qualität auch zu halten.
Ja.
Ja, das ist uns ganz wichtig. Das heißt, wir gucken individuell, wir ersetzen keine Therapie, wir lassen keinen alleine. Wir haben jetzt noch nicht den Fall gehabt, dass wir das über Monate machen wollten, konnten, sollten, mussten. Aber wir versuchen, Lösungen zu finden in den Netzwerken, die wir haben.
Und das finde ich, deswegen bin ich gerade sehr, sehr froh, dass wir Sie als Gast hier haben, weil ich glaube, das ist für viele so wahnsinnig wichtig, die irgendwie betroffen sind und Unterstützung brauchen, einen Therapieplatz suchen, überhaupt nichts finden und klar ist, okay, ich komme in 3 Monaten an irgendwas, aber bis dahin stehen sie ja völlig hilflos einfach da und deswegen finde ich das super, dass sie da zumindest auch nochmal, ich habe das Gefühl, sie fangen auch so ein bisschen auf möglicherweise.
Ja, also wir haben uns damit auch im Vorfeld sehr beschäftigt. Wir haben einen Expertenrat, da ist auch die Bundespsychotherapeutenkammer drin. Und alle großen Akteure, die unterwegs sind, die begleiten uns in vierteljährlich und beraten uns auch. Und mit denen habe ich, mit der Bundestherapeutenkammer, habe ich mich auch jetzt vor diesem Gespräch nochmal kurz geschlossen.
Ah, okay.
Um mal so kurz abzuchecken, wie ist die Lage. Das ist uns wichtig. Wir haben uns auch lange Zeit mit der Telefonseelsorge kurz geschlossen und in Verbindung gesetzt. Und wir legen auch einen großen Wert darauf, dass unsere Menschen, deswegen haben wir den Qualitätsstandard so hoch, sollte es um Suizid gehen oder um wirklich schwere Krisen, dann können wir damit umgehen. Es ist nicht unsere erste Kompetenz und wir sind auch kein Krisendienst und verweisen auf die Krisendienste, aber sollte das passieren, sind die Mitarbeiter darin geschult und ausgebildet.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Mich interessiert jetzt noch mal ganz kurz, mit was für Problemen kommen die Menschen denn am ehesten zu Ihnen? Also weil Sie sagen, Sie sind auch oder entstanden so ein bisschen in oder durch die Corona-Krise. Da kann ich mir schon so vielleicht ein paar Sachen denken. Aber was ist so, wenn Sie das so ein bisschen clustern müssten, was sind so die Hauptbereiche, womit die Leute zu Ihnen kommen? Können Sie das so sagen?
Also wir haben einen großen Schwerpunkt an Angehörige. Das ist wirklich uns massiv aufgefallen. Das kann auch sein, weil wir Angehörige Beratende haben. Aber wir haben wirklich Menschen, die selber in Bedrängnis kommen und nicht weiter wissen, wie sie mit ihrem Bruder, Sohn, Tochter umgehen sollen und auch selber hochbelastet sind.
Ja.
Sich dann bei Fachleuten bei uns beraten lassen und dann von uns dann zur Angehörigenberatung rübergehen oder umgekehrt. Also wirklich verschiedene Perspektiven bei uns nutzen. Das ist uns aufgefallen und dann haben wir wirklich verzweifelte Menschen, die, also soll jetzt kein Krankenhaus-Bashing sein, verzweifelte Menschen, die im Krankenhaus sind und nicht das Gefühl haben, dass sie die richtige Hilfe kriegen.
Okay.
Das können wir natürlich nicht beurteilen, das tun wir auch nicht, aber wir versuchen, und das sind manchmal selbst Betroffene oder auch Angehörige, sondern wir versuchen irgendwie zu unterstützen, dass man in Kommunikation da kommt oder sich in Beschwerdestellen oder Patientenfürsprecher oder andere Möglichkeiten findet, um Unterstützung zu bekommen. Also da erleben wir eine große Hilflosigkeit. Und dann haben wir Menschen, ich glaube, die sehr einsam sind und dafür auch Leon nutzen. Und dann haben wir auch Menschen, die die kommen und fragen, ich habe das und das, bin ich psychisch krank? So, also.
Ja, die so eine Einschätzung brauchen, ne?
Ja, und die machen wir natürlich nicht, aber wir lassen uns dann erzählen und gucken dann, okay, was könnte denn helfen? So. Weil wir machen ja keine Diagnosen und so weiter. So, aber im großen Teil sind es auch Menschen, die an 3 Stellen jetzt schon waren und immer weitergeschickt worden sind und froh sind, dass sie bei uns mal kurz anhalten können. Und einer nicht sagt, wir sind nicht zuständig. Also das haben wir auch.
Ja.
Aber viel Hilflosigkeit.
Also das zeigt ja im Grunde eigentlich auch tatsächlich diese große Problematik. Also einmal diese Hilflosigkeit. Ich bin in einer Situation, wo es mir halt einfach psychisch nicht gut geht. Ne? Ich merke das. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich bin total überfordert natürlich auch in der Situation. Da ist, denke ich mal, Obeon natürlich halt wirklich super, um diese Lotsenfunktion zu übernehmen. Aber grundsätzlich ist natürlich sowieso das große Problem bei uns in Niedersachsen und in Deutschland, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass wir halt einfach auch gar nicht genug, also das kriegen wir in der Beratung immer wieder gespiegelt und unser Fall zeigt das ja auch, dass die Versorgung mit Psychotherapieplätzen tatsächlich auch ein großes Problem darstellt. Das heißt, dass man einfach nicht zeitnah die Hilfe bekommt, die man tatsächlich auch benötigt und Corona hat das glaube ich, auch nochmal so ein bisschen tatsächlich fokussiert. Wir haben das auch häufig bei Kindern und Jugendlichen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal so, was müsste aus Ihrer Warte heraus eigentlich im Grunde passieren oder die Politik auch tun? Was müssten wir alle tun, damit wir einfach eine bessere Versorgungslandschaft auch hinbekommen, damit wirklich auch den Menschen einfach sehr, sehr zeitnah auch geholfen werden kann?
Also ich glaube, also das kommt bei uns auch an. Also es gibt so Flächengebiete wie Niedersachsen, Sachsen. Also es gibt bestimmte Bundesländer, die von der Struktur eher schwacher aufgestellt sind, die ländlicher sind.
Ja.
Und da kommt bei uns mehr an. Das, da kommt uns auch an, dass Therapieplätze, längere Wartezeiten als in den Städten und so weiter. Ich glaube, das müsste gut ausgebaut werden. Ich glaube, es müsste besser ausgebaut werden, dass Therapie und psychosoziale Versorgung besser zusammenarbeiten. Dass es nicht in dieser versäulten Landschaft, das ist jetzt Therapie, das ist jetzt Sozialarbeit, das ist jetzt ambulante Pflege, sondern dass es eher mehr Netzwerkarbeit gibt, die bezahlt wird und die nicht durch Richtlinien, so habe ich mir von der Bundestherapeutenkammer vom Kollegen sagen lassen, nicht durch Bürokratie und den Richtlinien unmöglich oder schlecht möglich gemacht werden, diese Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist eine große Geschichte. Und dann ist es, glaube ich, so, dass wenn man komplexer erkrankt ist in der im psychiatrischen Diagnosenfeld und wenn man komplexere Problematiken hat, glaube ich, wäre eine aufsuchende Therapiearbeit, glaube ich, sehr wichtig.
Die skandinavischen Länder machen das, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es Dänemark oder Schweden war. Ich habe letztens eine Reportage drüber gesehen, gerade für etwas Ältere, die machen tatsächlich psychotherapeutische Betreuung auch eben, die kommen nach Hause.
Ja, da gibt es jetzt die ersten Aufschläge, aber das reicht noch nicht aus. Und ich glaube, auch da möchte ich kein Psychotherapeut im Bashing machen, ich kriege dabei keine bösen E-Mails, aber ich glaube, die Lust von Psychotherapeuten mit schwerest erkrankten Menschen, früher hat man ja gesagt, Menschen mit Psychose geht gar keine Psychotherapie, das ist ja Gott sei Dank widerlegt, aber ich glaube, es bräuchte nochmal so einen Aufschlag der Lust, mit Menschen therapeutisch zu arbeiten, die auch schwerer erkrankt sind. Das ist, glaube ich, nicht gerade so im Hype, so würde ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, ist das so eine Entwicklung, die Sie irgendwie so feststellen, dass da jetzt nicht so große Lust vorhanden ist zum Teil?
Nee, wir merken auf jeden Fall, dass es schwerer ist mit einer dass es leichter ist, mit einer Depression einen Therapeuten zu finden, als mit einer schizoaffektiven Störung oder mit einer Psychose oder einer Längsterkrankung, in der vielleicht auch im Heim lebt und oder schon obdachlos war und vielleicht auch nochmal traumatisch gerne etwas aufarbeiten müsste, wollte, um von der Straße oder aus dem Heim wegzukommen. Ich glaube, das ist schwieriger.
Weil es komplexere Bedarfsnormen sind.
Das glaube ich nicht nur, das spiegeln mir auch ärztliche Kollegen in den großen Verbänden und auf Konferenzen wieder. Das ist nicht was nur jetzt meine Idee ist.
Ja, okay. Woran könnte das liegen? Was glauben Sie?
Da müsste man die Psychotherapeuten fragen.
Okay, machen wir auch nochmal eine Folge zu.
Besser wär's.
Naja, es ist halt komplexer, ne? Also wir merken das ja auch bei uns in der Beratung, ne? Wir haben halt tatsächlich auch sehr viel mehr Mitglieder mittlerweile, die wirklich komplexere, problematischere Bedarfslagen haben. Und dann ist es natürlich halt auch schon schwierig, auch im Gespräch halt herauszufinden, worum geht's eigentlich? Die Gespräche sind anstrengender, die dauern länger, sie nehmen sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Vielleicht ist das halt einfach auch so dieser Punkt, dass man, ich sag mal so, jetzt eine einfache Depression, also ohne da jetzt despektierlich zu sein, ist wahrscheinlich einfacher zu behandeln, stelle ich mir jetzt so als Laie vor, als wenn ich wirklich eine ganz, ganz komplexe Situation habe, wo ich dann einfach auch nochmal andere Punkte mit aufnehmen muss.
Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Typsache, fällt mir jetzt gerade ein. Ich gehörte zur Kategorie der psychosozialen Mitarbeiter, die eher mit Menschen Psychosen im Schnittstelle Obdach gearbeitet haben, die eher in diesem Bereich und auch keine Angst hatte vor irgendwie mal etwas Dreck etc. pp. Und ich glaube, das ist so eine eigene Persönlichkeitsstruktur, mit wem man wie, wo gerne
wahrscheinlich,
arbeiten.
Ja.
So. Und ich vielleicht müsste man mehr Werbung machen in der Ausbildung, in der Therapeutenausbildung oder auch schon im Berufsbild, auch für diese Bereiche und nicht nur klassisch für Burnout, Depression, Angststörung etc. pp., sondern da auch noch mal Werbung machen für Therapie in komplexeren Zusammenhängen.
Aber ich finde das spannend, dass Sie das nochmal ansprechen und auch vielen Dank dafür, weil wir natürlich als SOVD immer sehr auf der Agenda haben, die Anzahl der Psychotherapieplätze muss ausgebaut werden. Und Sie sagen das ja auch, ne? Niedersachsen ist ein Flächenland und gerade im ländlichen Raum ist das zum Teil tatsächlich katastrophal. Und sicherlich ist das auch richtig und wichtig, aber so wie Sie sagen, spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle, die wir vielleicht auch mal mitnehmen
Ja.
sollten.
Also wenn Sie auf den großen Kongressen hören, Fachtag Psychiatrie jetzt im September oder DGPPN oder sich mit verschiedenen ärztlichen Direktoren auch unterhalten, die zeigen das groß auf. Das ist Thema gerade.
Okay. Danke für den Hinweis auch nochmal. Also das
Ja,
nehmen wir auch nochmal
gerne.
als Verband gerne mit. Frau Lindemann, vielen, vielen Dank für diese Infos. Ich bin sehr begeistert von Ihrem Angebot und wurde letztens tatsächlich auch von einem Bekannten gefragt, ob ich irgendwie einen Tipp für ihn hätte. Da geht es um das Thema, es ist auch ein Angehöriger und da ist nicht so ganz klar, soll es eine Therapie geben, ist das überhaupt notwendig oder reicht irgendwie eine Kurzberatung oder so? Und ich wusste, dass Sie zu uns in den Podcast kommen und habe gedacht, ich schaue da mal und habe ihm geraten, sich einfach mal bei Ihnen zu melden, weil ich das Gefühl habe, Sie können das vielleicht ein bisschen besser irgendwie einschätzen. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Hörerin oder den ein oder anderen Hörer, die das ähnlich sieht. Wir werden natürlich alle Ihre wichtigsten Infos bei uns in den Shownotes verlinken, damit man da nicht lange suchen muss und sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns auf dem Ponyhof waren heute.
Dankeschön.
Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung und
Gerne.
möchte nur einen Satz
Ja, sehr
sagen.
gerne.
Ja.
Das ist mir wirklich wichtig. Wir haben das ganze Konstrukt triologisch aufgebaut, von der Konzeption bis zum Ende. Und ich möchte Werbung machen für Dinge, Andenken mit Betroffenen und Angehörigen zusammen. Macht mega viel Spaß und es ist viel effektiver. Und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Katharina, auch dir vielen, vielen Dank für die heutige Folge.
Danke,
Es hat mir
Steffi.
wieder sehr viel Freude gemacht, wie immer. Vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!